DW Menschen und Märkte.
US-Wirtschaft angeschlagen oder nur abgebremst. Zickzack, Batterieforschung in China. Hängepartie, steigt die Lufthansa doch bei Alitalia ein? Und Made in Africa, Ruanda produziert erstes rein afrikanisches Smartphone. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Heute setzen die Amerikaner und die Chinesen ihre Handelsgespräche fort. Es steht viel auf dem Spiel, nicht nur für die beiden Verhandlungspartner. Anlass für uns, ganz gezielt auf die amerikanische Wirtschaft zu schauen. Klar, dass sie von dem schwelenden Streit immer stärker betroffen ist. Ulla Herrmann.
Allein 2020 könnte der Handelsstreit zwischen China und den USA weltweit 700 Milliarden US-Dollar an Wirtschaftsleistung kosten. Das entspräche etwa dem Bruttoinlandsprodukt der Schweiz, warnte der Internationale Währungsfonds, kurz IWF.
Die Amerikaner selbst leiden unter dieser Politik aus meiner Sicht zurzeit aber am wenigsten. Sie sind ja Nettoimporteure. Wo man es eventuell merkt, ist natürlich bei leichten Preissteigerungen für Importgüter in den USA, was allerdings auch noch nicht so richtig angekommen ist.
Sagt Stefan Bielmeier, Chefvolkswirt der DZ-Bank. Auch Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank, zeigt sich recht optimistisch über die US-Wirtschaft.
Noch geht es der US-Wirtschaft deutlich besser als beispielsweise der deutschen Wirtschaft, der deutschen Industrie gar. Wir haben immer noch ein Wachstum von 2%. Das sind auch noch die Nacheffekte der Steuerreform von 2017, 2018.
Der Optimismus spiegelt sich an der New Yorker Börse. Die 500 wichtigsten US-Unternehmen im breit angelegten Aktienindex S&P 500 haben sich in diesem Jahr ordentlich entwickelt. Sie verbuchten Kursanstiege um rund 17%. Allerdings zeigen sich erste Spuren der Handelsstreitigkeiten. So war das US-Verbrauchervertrauen trotz eines robusten Arbeitsmarktes im September stark zurückgegangen. David Kohl, Chefvolkswirt bei der Schweizer Großbank Julius Baer.
Also es geht ja hier direkt um die letzte Tranche der Zölle der Importe aus China in die USA. Und das sind jetzt hauptsächlich Konsumentenprodukte. Es wird jetzt das erste Mal sein, dass tatsächlich die Zollbelastung sehr, sehr, sehr hoch sein wird. Und damit trifft es vor allen Dingen den amerikanischen Konsumenten.
Das dürften die US-Einzelhändler und Warenhausketten wie Macy's oder der Online-Händler Amazon zu spüren bekommen, glauben Analysten. Sie senkten bereits die Gewinnerwartungen für die Unternehmen aus dem Konsumbereich um 10%. Auch Energieproduzenten, Grundstoffhersteller und Technologiekonzerne wie etwa der iPhone-Hersteller Apple sollten sich wappnen, warnen sie. Stefan Bielmeier von der DZ-Bank.
Hauptsächlich diese Branchen, die in Asien dann produzieren lassen, wie zum Beispiel die Apple. Und hier werden natürlich die Zölle dann auch immer zum Beispiel jetzt nach das Weihnachtsgeschäft verschoben. Hier achtet man natürlich auch von der amerikanischen Politik darauf, dass die Einbußen nicht ganz so stark sind.
Vor allem aber sind konjunktursensible Wirtschaftszweige von einem Abschwung betroffen, glaubt Volkswirt Michael Heise. Er ist Berater für Allianz Global Investors. Selbst wenn das Auslandsgeschäft in den USA geringer sein sollte, sieht er die wirtschaftliche Entwicklung wesentlich skeptischer als seine Kollegen.
Die Autohersteller, die sehen bereits erhebliche Rückgänge, massive Rückgänge in China ihrer Exporte. Maschinen wie zum Beispiel Caterpillar oder Flugzeuge wie Boeing, die zu einem großen Teil in den USA produziert werden und nach China exportiert werden. Da ist es natürlich ein großes Risiko, dass der Zollstreit sich verschärft und die Märkte für diese Produkte zugemacht werden. Das ist eine Sorge der Unternehmen und die führt dazu, dass sie auch mit Investitionen zurückhaltend sind.
Widersprüchliche Einschätzungen also seitens der Volkswirte. In den nächsten Tagen öffnen die großen US-Konzerne ihre Bücher. Sollten sich die Gewinnaussichten der Unternehmen tatsächlich verdüstern, dann dürften auch die Aktienkurse in den USA nach unten rauschen.
Soweit Ulla Herrmann aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Die SPD-Interimschefin und Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, ist diese Woche auf China-Tour. Dort hat sie auch die Ableger der deutschen Firmen BASF und Böhringer Ingelheim besucht. Für uns dabei war Evi Seibert.
Malu Dreyer hat in Shanghai eine neue Formel gelernt. Sie hat zwei rheinland-pfälzische Unternehmen in China besucht und bei beiden die 80-zu-20 Formel kennengelernt. Und was verbirgt sich dahinter?
Dass der chinesische Kunde auch einverstanden ist, wenn der Lack zu 80% so ist, wie man sich das vorstellt. Bei den Deutschen würde das aber niemals gehen, denn 100% wäre das Minimum, was man erreichen muss. Insofern gibt es mehr Pragmatismus in der Umsetzung hier, auch was die Wünsche der Kunden betrifft.
Also nur 80% perfekt und 20% schneller. Katharina Knieke kann das erklären. Sie leitet die Batterieforschung bei der BASF in Shanghai. Bis vor 1,5 Jahren arbeitete sie noch in Ludwigshafen im Werk. Jetzt muss sie mit chinesischen Kunden klarkommen und mit chinesischer Geschwindigkeit.
Also in China, finde ich, ist die Arbeitsmentalität deutlich agiler. Man kann Sachen schon auch schneller umsetzen in den Laboren. Es wird weniger lange diskutiert und mehr gemacht.
Katharina Knieke hat sich deswegen ehrgeizige Ziele gesetzt. Sie will mit ihrem Team bis 2025 die Reichweite von Autobatterien verdoppeln auf 600 Kilometer. Sie will die Batterie in nur 15 Minuten vollladen können und erreichen, dass sie in Zukunft nur halb so groß sind, dafür aber doppelt so lange halten. Ihre Abteilung profitiert davon, dass die BASF jetzt auch Forschung außerhalb des Standorts Ludwigshafen finanziert, so auch in Shanghai. China-Chef Jörg Wuttke erklärt, warum.
Ja, weil unsere Kunden hier sind und der größte Automobilmarkt der Welt ist hier. 28 Millionen Autos werden pro Jahr hergestellt, 5 Millionen mit deutschen Labels drauf. Und der chinesische Geschmack ist ein anderer als der deutsche. Der Durchschnitts-Mercedes-Käufer in Deutschland ist 55 Jahre alt. In China ist er 32. Da haben sie natürlich ein ganz anderes Profil, ein anderes Anspruchsvermögen.
Dass die Ludwigshafener jetzt Angst haben müssen, dass ihnen China den Rang abläuft, sieht er nicht. Auch wenn China wohl noch ein paar Jahrzehnte lang einer der größten Märkte für das Unternehmen sein wird. Wer jetzt nicht in China mitmischt, hat verloren, glaubt Wuttke. Das gilt auch für den Elektroautosektor, weil die Chinesen Elektroautos zurzeit massiv subventionieren. Aus Umweltschutzgründen, aber auch, weil sie glauben, in diesem Segment die Europäer überholen zu können. Das wird vom chinesischen Staat mit strikten Fahrregulierungen gefördert. Wer in den Großstädten in China noch Auto fahren will, muss entweder zahlen oder umsteigen.
Heute kriegt man ja in Peking und in Shanghai kaum noch ein Nummernschild, wenn man nicht ein grünes hat. Das heißt, man ist praktisch über den Markt gezwungen, sich ein Elektroauto zu kaufen, weil die Chancen sonst in der sogenannten Lotterie in Peking sind 100.000 zu 1. Und ein Nummernschild in Shanghai zu kaufen, ist irgendwo bei 40.000, 50.000 Euro. Das kann also teurer sein als das Auto.
Wer da die besten Batterien anbieten kann, hat gewonnen. Deswegen wird seine Batterieforscherin Katharina Knieke schnelles chinesisches Tempo machen müssen, um ihre Ziele zu erreichen. Das Einzige, was ihr dazu manchmal fehlt, ist ihr Lieblingsessen aus der Heimat Kaiserslautern.
Evi Seibert war das. Die Lufthansa will sich anscheinend doch an der Rettung der italienischen Fluglinie Alitalia beteiligen. Dies habe der DAX-Konzern der italienischen Regierung vorgeschlagen, heißt es in Medienberichten. Jörg Seiselberg über den Stand der Dinge bei der angeschlagenen Fluglinie.
Die Lufthansa hat ihr Interesse erneut signalisiert und einer der potenziellen Partner reagiert positiv. Luciano Benetton, der sich mit seiner Infrastrukturfirma Atlantia an der Rettung von Alitalia beteiligen will, lobt die Lufthansa. Das deutsche Luftfahrtunternehmen, so Benetton, habe große Erfahrung und das Alitalia-Projekt brauche Expertise in Technik und Organisation. In diesem Zusammenhang verweist Benetton auf die seiner Ansicht nach positiven Erfahrungen, die andere Fluglinien mit einem Einstieg der Lufthansa gemacht haben. Die Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore zitiert heute aus einem Schreiben von Lufthansa-Chef Spohr an die italienische Regierung und die Führung der italienischen Eisenbahngesellschaft Ferrovia dello Stato, die das Rettungskonsortium für Alitalia anführen soll. In dem Schreiben bietet die Lufthansa laut Il Sole 24 Ore eine wirtschaftliche Integration der Alitalia in die Lufthansa-Gruppe an. Aus Kreisen der italienischen Regierung wird allerdings bemängelt, dass die Deutschen in dem Brief nicht anbieten, Geld zur Sanierung in die Alitalia zu stecken. Genau das aber benötigt die italienische Fluglinie, die sich zurzeit nur mit einem Brückenkredit der italienischen Regierung über Wasser hält. In der Zentrale der Lufthansa wird der Brief nach Rom nicht bestätigt, es heißt aber, an der bisherigen Position habe sich nichts verändert, der italienische Markt sei für die Lufthansa sehr wichtig. Allerdings schien das deutsche Unternehmen in Sachen Alitalia bereits aus dem Spiel. Ein Konsortium aus italienischer Eisenbahngesellschaft, dem Benetton-Unternehmen Atlantia und der amerikanischen Fluggesellschaft Delta hat im Juli eine Interessensbekundung abgegeben. Zuletzt aber war in Italien Kritik laut geworden, dass Delta Alitalia zu einer Art Junior-Unternehmen herabstufen wolle mit nur noch wenigen Langstreckenverbindungen. Auf der anderen Seite gibt es erneut Spannungen zwischen Benetton und der italienischen Regierung, die der Unternehmerfamilie seit dem Brückenunglück von Genua Lizenzen für den Betrieb der italienischen Autobahnen entziehen will. Am Dienstag läuft erneut eine Frist ab, bis zu der ein detailliertes Angebot für die Übernahme der Alitalia vorgelegt werden kann.
Jörg Seiselberg berichtete: In vielen Ländern Afrikas sind Smartphones noch viel wichtiger als im Rest der Welt. Sie sind Kommunikationsmittel, Bank und vieles mehr. Doch bisher gab es noch kein Smartphone, das vollständig in Afrika produziert wurde. Jetzt hat Ruanda das neue Marafon vorgestellt, komplett vom Kontinent. Einzelheiten von Antje Diekans.
Ruandas Präsident Paul Kagame ist in seinen Reden selten mitreißend und euphorisch. Auch als er jetzt das erste komplett auf dem Kontinent produzierte Smartphone vorstellte, klang er eher wie bei einer Traueransprache. Dabei wurde das Ereignis mit Live-Übertragungen im Fernsehen und vielen prominenten Gästen groß gefeiert.
The first smartphones ever to be made in Rwanda.
Die ersten Smartphones überhaupt, die komplett in Ruanda hergestellt wurden, sind vom Band gelaufen. Das Marafon reiht sich unter die hochwertigen Produkte ein, die in unserem Land gemacht werden.
Made in our country.
Das Marafon gibt es in zwei Varianten, für umgerechnet etwa 120 und 170 Euro. Das ist für viele Menschen in Ruanda mehr als ein Monatsgehalt. Aber Kagame ist überzeugt, dass es ausreichend Käufer geben wird.
The smartphone is no longer a luxury item.
Das Smartphone ist kein Luxusartikel mehr. Es ist eine Voraussetzung, um unser tägliches Leben bestreiten zu können. Und dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren noch verstärken, wenn immer mehr Dienstleistungen über digitale Plattformen angeboten werden. In vielen Ländern Afrikas ist das Smartphone noch wichtiger für das Alltagsleben als beispielsweise in Europa. Nicht nur als Kommunikationsmittel. Bezahlungen laufen darüber, Ärzte geben Ferndiagnosen und Landwirte nutzen es, um die aktuellen Marktpreise zu erfragen. Trotzdem gab es bisher nur Smartphones, die zwar auf dem Kontinent zusammengebaut, nicht aber komplett hier gefertigt wurden. Der Gründer von Marafones, Ashish Taka, versichert im Interview mit der BBC, dass es bei seinen Geräten anders ist. In unserem Fall sind es mehr als 1000 Einzelteile, die wir zusammensetzen. Wirklich alle davon werden auf dem Kontinent gemacht. Das ist wirklich aufregend. Jeden Tag sollen künftig 1200 Smartphones produziert werden. Und zwar nicht nur für den afrikanischen Markt. Man kann von überall auf der Welt her bestellen. Innerhalb von 7 Tagen wird das Smartphone geliefert. Es ist eine afrikanische Marke, gemacht für Afrikaner und den Rest der Welt. Ruanda gehört zu den ostafrikanischen Ländern, die schon seit Jahren ein solides Wirtschaftswachstum verzeichnen. Immer mehr Investoren entdecken diesen Markt. Im vergangenen Jahr eröffnete beispielsweise auch Volkswagen ein Werk in der Hauptstadt Kigali. Ashish Taka meint, dass diese Entwicklung noch weitergehen wird. Ich glaube, dass unsere Zeit gekommen ist. Jetzt ist der Zeitpunkt für Afrika da, nicht mehr nur Verbraucher, sondern auch Hersteller zu sein. Seine Hoffnung: Irgendwann soll Marafone genauso eine bekannte Marke sein wie Apple oder Samsung.
Antje Diekans aus dem ARD-Studio Nairobi war das. Und das war's auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.